Schönen guten Abend. Ich möchte Fortsetzung machen und das weiter erklären, was ich gestern Abend begonnen habe. Ich habe gesprochen über oder unsere Aufmerksamkeit gelenkt auf die wichtigste Sache in unserem Leben als Christ. Und das ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Das weiß ich, weil Gott selber sagt, das ist für ihn das Allerwichtigste. Das ist das Erste und das Größte. Und wie viele Dinge kommen vor dem Ersten? Wenn ich zum Stefan nach Hause gehe und er sagt, das ist unser erstes Kind, dann frage ich nicht, wie viel hattet ihr davor? Das Erste ist das Erste. Davor gibt es nichts. Das ist Nummer eins. Und wiewohl alles aus dem Willen Gottes wichtig ist, hat auch Gott Prioritäten. Gott hat Prioritäten. Und wenn wir mit ihm gehen wollen, dann sollen wir besser mit ihm übereinstimmen und unsere Prioritäten ihm anpassen. Denn er wird sich nicht ändern. Also wenn wir zusammengehen wollen und übereinstimmen wollen, dann müssen wir uns ändern. Anders wird es nicht gehen. Und wir können seine Prioritäten übernehmen, wenn wir sie verstehen, wenn wir sie bejahen. So, das ist das Erste und das Größte, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und dann war die zweite wichtige Aussage gestern, wir können gar nicht lieben, was wir nicht wirklich kennen. Liebe ist nicht ein Gefühl und wir wissen überhaupt nicht, das mit irgendwelchen Inhalten zu verbinden, sondern es ist immer mit Erkennen, mit Verstehen, mit Wertschätzung, mit Dankbarkeit verbunden. Was wir nicht wertschätzen oder wir schätzen etwas nicht wert, weil wir es in seinem Wert nicht erkennen. So Liebe zu Gott oder die Freude am Herrn ist nicht vom Himmel irgendwie ein Gefühl und wir wissen gar nicht, warum wir uns freuen, ja, sondern es hat immer Inhalte, es hat immer Inhalte. Wir freuen uns an Gottes Wesen, an seinem wunderbaren Wesen. Also wenn wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, dann gibt es nur einen einzigen Weg. Wir müssen ihn wirklich kennenlernen. Und das ist unsere Aufgabe, danach sich auszustrecken. Hosea sagt, lass uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Hosea 6, ich glaube es ist Vers 2. Nachjagen. Wir müssen es wollen. Wir wählen es. Und was ich heute Abend tun möchte, euch Argumente geben, euch Motivation geben, dass ihr sagt, ja, das macht Sinn. Deswegen muss ich mich aufmachen. Noch entschiedener, noch klarer, noch radikaler. Und ich muss Gott wirklich kennenlernen. Ja, wir kennen alle Gott zu einem gewissen Maße. Aber nur zu einem sehr gewissen Maße. Und da gibt es noch so viel mehr an Klarheit in Bezug auf sein Wesen, auf seine Schönheit. Und die Offenbarung seines Wesens, die Offenbarung seiner Schönheit entflammt unser Herz zu einer brennenden Liebe zu ihm. Anders geht es nicht. Es gibt keinen Knopf, den du drücken kannst. Und es ist nicht ein Gebet, Herr, gib mir Liebe zu dir. Und dann, ohne dass du weißt, wie es funktioniert, Gott kommt und gibt dir Liebe. Das funktioniert nicht so. Sondern öffnet uns die Augen und dann sehen wir. Und wenn wir sehen, kommt Dankbarkeit, kommt Wertschätzung, kommt Hingabe, kommt Sehnsucht, kommt Bewunderung. Das ist, wie es funktioniert. Und das möchte ich heute Abend mit euch ein Stückchen anschauen, was das Wort Gottes sagt oder all die wunderbaren Begründungen, die wir finden im Wort Gottes in Bezug auf die Erkenntnis des Herrn. Und ich sagte es auch gestern Abend schon, Erkenntnis Wenn die Bibel von Erkenntnis Gottes spricht, sie meint nie, jemand hat eine Theorie verstanden, jemand hat ein Buch gelesen, jemand hat ein Konzept verstanden, jemand hat ein paar Prinzipien irgendwie auf die Reihe gekriegt. Wenn die Bibel von Erkenntnis Gottes spricht, dann ist es immer Erkenntnis aus Begegnung. Aus persönlicher Begegnung. Alles andere hat keinen Wert. Theorien über Gott bringen überhaupt nichts. Gott möchte, dass wir ihn sehen. Die Bibel redet davon, dass man Gott sehen kann. Und Gott möchte uns helfen und uns Anleitung geben, was wir zu tun haben, damit er uns helfen kann. Damit wir ihn wirklich wahrnehmen können, ihn erleben können. Lass uns einmal beginnen jetzt mit Hebräer Kapitel 3. Und hier im Hebräerbrief gibt der Heilige Geist selber die Erklärung für dieses seltsame Ereignis in der Bibel, dass Israel, als sie in Gefangenschaft waren, geschrien haben zu Gott, über 400 Jahre Sklaverei, und sie haben geschrien zu Gott, und Gott hört das Schreien seiner Kinder. Vorhin haben wir gesagt, Herr, hör unser Schreien. Unser Schreien nach Licht, nach Wahrheit, nach dem Strom des Heiligen Geistes kann noch intensiver werden. Glaubt es mir. Kann noch brennender werden. Und der Schrei hat nichts mit Lautstärke zu tun. Bitte. Ja? Wir können irgendwie uns aufmachen und wir schreien aus Leibeskräften. Aber der Schrei nach Gott ist eine Leidenschaft und eine Dringlichkeit des Herzens. Und das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Nichts mit Lautstärke zu tun. Deswegen wird der Schrei nicht echter und wird nicht mehr gehört werden, wenn wir die Lautstärke aufdrehen. Ja, wir könnten uns ja größere Boxen anschaffen und ein besseres Mischpult und dann richtig aufdrehen, dass es noch bis Gera zu hören ist. Ja? Aber der Schrei nach Gott ist eine Intensität des Herzens, ein Verlangen, das kein Nein akzeptiert. Es hat was mit Dringlichkeit zu tun, hat nichts mit Lautstärke zu tun. Dann mag sich das auch manchmal in Lautstärke äußern, aber es ist ein Riesenunterschied, ob man laut ist, um sich oder andere davon zu überzeugen, dass man leidenschaftlich ist, oder ob man aus Leidenschaft einmal laut ist. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Und das eine ist aus der Seele und das andere ist aus dem Geist. Das ist ein Riesenunterschied. So, hier gibt der Heilige Geist selber uns eine Erklärung, warum diese Generation, die die Heimsuchung Gottes erlebt hat, Gott kam mit großer Macht und hat Pharao, ihrem Bedrücker und Sklaventreiber, gedemütigt, den Stock des Treibers zerbrochen und sie in aus der Gefangenschaft herausgeführt durch seinen starken Arm. Und er hatte das vor, diese selbe Generation, die er mit Macht herausholt, mit Macht hineinzubringen in ihre wirkliche Bestimmung. Das ist ein zweifaches Werk Gottes. Das ist die Erlösung aus dem alten Leben, die Erlösung aus der Welt, aus der Beeinflussung und der Prägung von der Welt. Und dann gibt es das hineingebracht werden in unsere Bestimmung, in den Plan Gottes, in den Willen Gottes. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und wir alle haben bei unserer Errettung herzlich wenig dazu beigetragen. Wir haben verstanden, was Christus für uns getan hat, und wir haben einfach gesagt, ja, ich brauche das, ich nehme das an, ich beuge meine Knie, nicht mehr wie ich will, wie du willst, ich nehme an, was du für mich getan hast. Das ist alles, was wir gemacht haben, und wir wurden Kinder Gottes. Aber um in das Neue hineinzukommen, braucht es ein wesentlich höheres Maß an Kooperation, ein wesentlich höheres Maß. Und wir müssen diesen Teil, was will Gott, wie arbeiten wir mit ihm zusammen, wie geben wir ihm Raum in unserem Leben, den müssen wir verstehen. Und wenn wir den verstehen, können wir mit Gott kooperieren. Wenn wir den nicht verstehen, dann werden wir fromm und sagen, der Herr wird es schon machen. Irgendwann, irgendwie, aber das hat mit mir nichts zu tun, zu seiner Zeit, er ist der Allmächtige, er wird es schon machen. Und manche nennen das Gottergebenheit, ich nenne das Religiosität und Faulheit und Verantwortungslosigkeit. Weil wenn ich nicht verstehen will, was mein Teil ist und mein Teil nicht tun will und dann sage, der Herr wird es schon machen, klingt das für den Ungeübten, der das Wort nicht kennt, fromm. Aber für den, der etwas von den Wegen Gottes versteht, der weiß, das ist Spinnerei, das wird nie funktionieren. Und wir wollen echt werden. So, warum konnte dieselbe Generation, die die Hand Gottes erlebt hat, raus aus dieser Sklaverei, warum konnten sie nicht mit Gott kooperieren und mit Gott hineingehen oder durch Gott hineingebracht werden in das Neue, in ihre Berufung, in diese Bestimmung, die sie hatten als Gottes auserwähltes Volk? Das ist eine wichtige Frage. weil dieselbe Aufgabe ist vor uns. Nachdem wir herausgerissen worden sind aus der Welt, sollen wir hinein als Einzelne und als Gemeinde, hinein in die Bestimmung, hinein in den Plan, hinein in die Fülle der Segnung Gottes, die Gott für uns gedacht hat. Und die allerhingegebensten und die allerreifsten und die allereifrigsten unter uns kratzen erst an der Oberfläche. Wir haben noch nichts gesehen. Wir haben noch nichts gesehen. Und nur weil wir uns mit uns selber vergleichen oder noch besser mit denen vergleichen, die noch geistlich ärmer sind als wir, denken wir, wir haben schon etwas. Ja? Deswegen empfehle ich so sehr, lass uns in das Wort Gottes gehen und lass uns in die Kirchengeschichte gehen und lass uns anschauen, wie Menschen Gott erlebt haben, wie viel Machttaten Gottes es schon gab, wie viel Geheimsuchungen, wie viel Bewegungen Gottes. Und wenn wir sehen, was sie gehabt haben, dann wissen wir sind geistliche Bettelknaben. Wir sind ganz am Anfang. Und es gibt so viel mehr, was Gott geben möchte, was Gott zeigen möchte von seiner Größe und seiner Macht. Okay, Hebräer 3, Vers 10. Sie sahen meine Werke 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Vielleicht lese ich noch den Vers 12, weil hier ist die Anwendung für uns. Seht zu, Brüder oder Geschwister, dass nicht etwa in jemandem von euch, gemeint ist, so wie bei Ihnen, ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Sie gehen irre mit dem Herzen. Warum gingen sie irre mit dem Herzen? Weil das Herz böse war. Weil es ein böses Herz des Unglaubens war. Dieses böse Herz kann und konnte die Wege Gottes damals nicht erkennen. Und das ist auch heute genauso. Ob und wie viel wir von Gott erkennen, hängt vom Zustand unseres Herzens ab. Nicht von der Leistungsfähigkeit deines Verstandes, sondern von deinem Herzen. Gott wird mit dem Herzen erkannt oder er wird überhaupt nicht erkannt. Und darum ist das Herz so zentral. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Die Wege Gottes oder überhaupt die Wege einer Person bedeutet das Innerste, was diese Person bewegt. Die Wege Gottes bedeutet, zu sehen, was er vorhat, was er will, warum tut er, was er tut. So die Wege ist das Herz hinter den Taten. Das ist ein Unterschied zwischen den sichtbaren Taten und den Wegen. Das heißt im Psalm 107, Gott tat dem Mose seine Wege kund, aber Israel seine Taten. Das heißt, Israel haben das Handeln Gottes gesehen, aber nie verstanden, warum tut er, was er tut und was will er, was sind seine Absichten, was will er erreichen mit der Führung der Umstände. Was will er erreichen, was ist das Ziel? Sie haben nie verstanden, worum es Gott ging. Sie waren nur daran interessiert, ein schönes, angenehmes, bequemes, leichtes, einfaches Leben zu haben mit allen Segnungen. Das war ihr Interesse. Und wenn Gott sie gesegnet hat, wenn das Manna kam, wenn die Wachteln fielen, wenn das Wasser da war, wenn sie alles hatten, was sie haben wollten, sie waren happy, sie waren begeistert, die konnten Lobpreispartys feiern. Wenn wir dabei gewesen wären, wir hätten gedacht, Mann, das ist Leidenschaft. Das ist Hingabe, das ist Eifer für Gott. Und wir wären total getäuscht gewesen, weil am nächsten Tag hat Gott in seiner Weisheit ein Hindernis inszeniert. Und an dem Hindernis, als es nicht so ging, wie sie es haben wollten, sie waren durstig und da war Wasser. Oh, wunderbar, Gott ist mit uns. Und dann war das Wasser bitter, ungenießbar. Und sofort schlug ihre Begeisterung um in Rebellion. Bis hin dazu, dass sie Gott die bösesten Absichten unterstellt haben. Er hat uns nur aus Ägypten herausgeholt, damit wir hier in der Wüste sterben. Lass uns wieder zurückgehen. Da ging es uns gut. Mit Gott wissen wir nicht, wo wir dran sind. Lass uns wieder zurückgehen. So die Widrigkeiten, die schlimmen Umstände, die Herausforderungen haben ihre Herzen offenbart. Und so ist es auch heute noch. Schwierigkeiten in unserem Leben, Schwierigkeiten in der Gemeinde offenbaren die Herzen. Und es wird verstanden, wer wo steht. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben nicht einen Gott, der gesagt hat, ich bette dich auf Rosen und es wird alles nur wunderbar sein. Sondern wir müssen durch mancherlei Bedrängnis hineingehen in das Reich Gottes. Es gibt Kämpfe, es gibt Herausforderungen, es gibt Feinde zu besiegen, es gibt Widerstände. Und an diesen Widerständen reifen wir, weil unser Herz offenbar wird. Und wenn unser Herz offenbar wird, können wir Buße tun. Und können sagen, Herr, was ist da in meinem Herzen? Das will ich nicht mehr. Das gehört nicht zu mir. Das ist nicht, wie ich leben möchte. Befreie mich davon. Und wir müssen begreifen, und das ist, was viele nicht verstanden haben, viele Gemeinden auch nicht verstanden haben, als die Welle des Heiligen Geistes vor 15 Jahren durch das Land ging. Alle waren happy. Oh, endlich, der Heilige Geist ist da. Wunderbar. Jetzt geht's los. Jetzt geht's in die Erweckung. Jetzt kommen die Tausenden. Aber was passiert ist, der Herr hat die Herzen offenbar gemacht. Und viele, die damals so begeistert waren, sind heute ganz, ganz, ganz weit weg vom Herzen Gottes und von den Plänen Gottes. Wir haben nicht verstanden, das war nur ein erster kleiner Vorgeschmack und es diente gar nicht dazu, das, was wir die große Erweckung nennen, einzuläuten. Es diente dazu, eine Herzensoperation vorzubereiten. Und viele sind vom Operationstisch gehüpft, in Panik davongelaufen. Gott muss ein tiefes Werk tun und viele, viele Gläubige studieren nicht die Schrift, sie schauen nicht die Biografien an, sie sehen nicht, wie Gott mit fremden Männern und Frauen in der Geschichte gehandelt hat und sie verstehen nicht, wie Gott an ihnen handeln will. Und so war Israel. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, worum geht es ihm, was ist ihm wichtig, was will er. Sie haben gemeint, Gott ist ein Schlaraffenland. Der macht, was wir wollen, der segnet uns und alles ist wunderbar. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan. Gott hatte die Absicht, sie an sein Herz zu ziehen, sie zu verändern, sie in tiefe Herzensübereinstimmung mit ihm zu bringen. Und ihnen zu zeigen, was für ein Vorrecht das ist, dass sie die Weisheit, die Größe, die Treue und die Gerechtigkeit Gottes den Nationen zeigen konnten. Das war ihre Berufung. Das haben sie nie geschätzt. Sie haben nie gesagt, wow, wir dürfen Gott den Nationen bekannt machen, indem wir unter der Ordnung Gottes leben, indem wir in den Segnungen Gottes leben, indem wir zeigen, wie gerecht, wie gut, wie wunderbar, harmonisch es ist, wenn Gott unter einem Volk regiert. Ihre Aufgabe war, durch den Segen, durch die Ordnung, durch den Frieden, durch ihr gemeinschaftliches Leben, den anderen Nationen zu zeigen, dass es unter ihrem Gott sich so viel besser leben lässt als unter deren Göttern. Damit die zu dem klugen Gedanken kommen, ja, wenn der Gott Israels die so segnet, wollen wir nicht unsere Götter verlassen und überlaufen? Was tun unsere Götter für uns? Und was tut Israels Gott für sie? Lass uns ihnen anschließen. Das war ihre missionarische Aufgabe unter den Völkern. Gott hat gesagt, wenn du auf meine Stimme hörst, alle Nationen werden erkennen, dass der Name des Herrn über dir genannt ist. Und sie werden sich vor dir fürchten. Im Sinne von Respekt haben und Ehrfurcht haben. Das war ihre Berufung. Und die haben sie nie verstanden, die haben sie nie angenommen, die haben sie nie geschätzt. Sie waren an ganz anderen Dingen interessiert, als an dem, was Gott interessierte. Und deswegen passte das nicht zusammen. Und deswegen konnten sie nicht mit Gott gehen. Sie haben seine Wege nicht verstanden. Mose hat die Wege Gottes gekannt. Gott hat sie offenbart. Er tat seine Wege kund dem Mose, heißt es im Psalm 103, Vers 7, den Söhnen Israel seine Taten. Warum hat Gott seine Wege Israel nicht offenbart? Ganz einfach, weil sie nicht daran interessiert waren. Weil sie kein Verlangen danach hatten. Von Mose liest du, Herr, lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. 2. Mose 33, noch etwas. Lass mich dich erkennen, lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. Also die Wege Gottes, sein Herz, seine Absichten, seine Motivation zu erkennen, heißt ihn zu erkennen. Das hat Mose verstanden und hat verstanden, was ich brauche, ist Erkenntnis Gottes. Und darum hat er gebeten. Du kannst 1. bis 5. Mose lesen, nicht ein einziges Mal liest du von einer Gebetsversammlung, wo Israel gesagt hat, Gott, wir wollen dich wirklich kennenlernen. Nicht ein einziges Mal. Sie hatten kein Interesse, Gott kennenzulernen. Sie hatten ein Interesse an einem schönen, einfachen Leben. Das war ihr einziges Interesse. Und deswegen konnten sie nicht mit Gott gehen. Denn wie können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wenn wir nicht wählen, was Gott schon für uns gewählt hat, wir werden nicht zusammen gehen können. Egal, welche frommen Sprüche wir machen. Es wird nicht funktionieren. Lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne. Das war das Gebet des Mose. Und das soll unser Gebet sein. Und es ist so wichtig für jeden Einzelnen, für die Gemeinde und noch viel mehr für die Leiterschaft einer Gemeinde, die Wege Gottes zu erkennen. Es ist so wichtig. Weil die Leiterschaft hat die Aufgabe, die Herrschaft Christi, an die wir alle glauben, die wir alle besingen, die wir alle proklamieren, wirklich praktisch aufzurichten. Und ich sage dir, wir sind noch weit von der tatsächlichen Herrschaft Christi entfernt. Weit. Und die Aufgabe der Leiterschaft ist, Gottes Wege zu kennen, Gott zu repräsentieren, im Namen des Herrn zu handeln. Und das heißt besonders, mit Sünde in der Gemeinde so umzugehen, wie es der Herr selber tun würde, wenn er hier wäre. Und das kann eine Leiterschaft nur, wenn sie Gott kennt. Wenn sie weiß, was ist ihm ein Gräuel, was liebt er, was schätzt er, was kann er nicht ertragen, was möchte er in seinem Haus nicht haben. Die Leiterschaft hat eine hohe Verantwortung. Und sie muss im Sinne Gottes handeln. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Gemeinde die Wege Gottes versteht. Wenn die Gemeinde die Wege Gottes nicht versteht und dann erlebt, wie die Leiterschaft mit vorsätzlicher, fortgesetzter, mutwilliger Sünde umgeht, wird die Gemeinde der Leiterschaft in den Rücken fallen. Weil sie das Handeln, das gerechte Handeln im Namen des Herrn als Lieblosigkeit missversteht. Und sie wird der Leitung in den Rücken fallen. Und das ist, was ich viele, viele Male gesehen habe. Es gibt Zwist und Durcheinander, weil wir nicht wissen, was ist die Liebe, was sind die Wege Gottes, wie sieht Gott Sünde und wie handelt Gott mit Sünde. Und es ist weit verbreitet der Wunsch, wir möchten einen harmlosen, domestizierten Jesus haben, wo wir unsere Reservate abstecken und sagen, mach, was du willst, regiere, wo du willst, aber nicht in meinem Leben, nicht in meinen Worten, nicht in meinen Motiven, nicht in meinen Absichten, mach, was du willst, sei Gott, bitte, aber nicht bei mir. Wie willst du dir sonst erklären, wie Menschen sich so eindeutig den Ordnungen Gottes widersetzen. Die Gemeinde sieht Dinge, aber sie toleriert diese Dinge. Wenn wir wissen, wie der Herr zum Beispiel giftige, böse, unterstellende, rebellische Worte bewertet, wenn wir das wissen, warum müssen wir überhaupt warten auf eine Gemeindeleitung, bis sie aktiv wird? Warum stehen wir nicht auf und sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, jetzt ist genug mit diesem Gift? Das Wort Gottes sagt, aus einer bitteren Wurzel werden viele verunreinigt. Und Menschen, die bitter sind, die rebellisch sind, die sich nicht unterordnen wollen, die sich nicht Gott hingeben wollen, die ihr eigenes Ding machen wollen, sie verunreinigen die Gemeinde durch ihre Worte, die sie vielleicht fromm verpacken, aber wer durchschauen kann, der sieht das Gift. Hallo? Und statt, dass wir froh sind, dass eine Gemeindeleitung endlich den Hintern in der Hose hat und sagt, fertig, das lassen wir uns nicht bieten, im Namen des Herrn, fangen wir noch an zu, ja, ist das nicht zu hart? Ist das nicht zu lieblos? Wo bleibt denn die Liebe? Wir sollen uns doch lieb haben. Weil wir Christus und seine Wege nicht kennen. Schau dir an, wie Jesus umgegangen ist mit den Pharisäern. Das ist die Liebe Gottes für Menschen, die ihre eigene Religion machen und damit zu herrschen über Menschen. Sie missbrauchen den Glauben, um sich ein Imperium aufzubauen, um Macht zu sammeln, um über Menschen zu herrschen, um Menschen zu bedrücken, um Menschen zu manipulieren. Und so wie Jesus umgegangen ist mit diesen Menschen, das ist die vollkommene Liebe. Aber weil wir ihn nicht kennen, in seinem glühenden Zorn auf Rebellion, auf Zauberei, Manipulation und trickreiche Worte, um Herzen wegzuziehen und Herzen einzufangen, weil wir ihn nicht kennen, in seinem Zorn auf diese Dinge, wenn er anfängt, auch nur andeutungsweise sich zu zeigen, geht das Gemurre los. Aber wenn wir seine Wege kennen, und wir verstehen das, was Menschen tun, aus dieser Verbitterung heraus, aus dieser Enttäuschung. Sie dürfen nicht die Rolle spielen, die sie gerne spielen würden. Sie dürfen nicht die Macht haben, die sie gerne haben würden. Und dann sammeln sie Menschen, intrigieren und stellen Fragen und fangen an, Leiterschaft zu hinterfragen und all diese Dinge. Wenn wir das sehen würden im Lichte Gottes, wenn wir sehen würden, wie das Herz Gottes dazu ist, wir würden sagen, Halleluja, wir haben endlich eine Gemeindeleitung, die mit diesem Zirkus aufräumt, die das nicht mehr toleriert. Ich meine, denkt an eure Geschichte als Gemeinde. Wie viel Spaltung wollt ihr noch haben? Ist nicht langsam genug? Und der einzige Weg, Spaltungen zu überwinden, ist, wir alle suchen Gott und wir geben unser Herz und sagen, Herr, nicht wie ich will, nicht wie ich es mir vorgestellt habe mit dieser Gemeinde, sondern du bist der Herr der Gemeinde, so wie du willst, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und wenn wir das alle tun, werden wir alle, weil wir uns demütigen, Offenbarung bekommen über die Wege Gottes und Gott wird allen dasselbe sagen, weil Gott hat nur eine Meinung über diese Gemeinde. Gott ist nicht verwirrt. Gott sagt nicht zu dir Hü und zu dir Hot. Und dann sagt er, mir hat es aber der Herr offenbart. Ja, aber mir auch. Und dann geht das Gefeite los. Und lerne mit Weisheit Gottes hinter fromme Fassaden zu schauen. Lerne zu erkennen, wer nicht von Gott gesandt ist, wer nicht vom Heiligen Geist motiviert ist, das erkennst du immer daran, dass er die Ordnung Gottes nicht anerkennt. Wer die Ordnung Gottes nicht anerkennt, mag fromm reden, wie er will, er ist niemals im Fluss des Heiligen Geistes. Weil wer im Fluss des Heiligen Geistes ist, wird nicht sagen, ja, wer sind die, dass sie jetzt hier bestimmen dürfen? Ich habe genauso viel zu sagen. Ich sage dir, wenn du meinst, du hast das Recht, am Kurs der Gemeinde herumzudoktern, herumzubeten, zu manipulieren, zu zaubern, dann kennst du die heilige Ordnung Gottes über Gemeinde überhaupt nicht. Gott leitet eine Gemeinde durch die Leitung. Das ist die göttliche Ordnung. Und die Gemeindeleitung ist nicht selbstherrlich, sondern sie ist verpflichtet dem Wort Gottes. Und sie ist bereit, sich jeder ehrlich gemeinten Kritik zu stellen. Und eine gesunde Gemeindeleitung wird sich Außenkontakte suchen, die sagen, bitte schaut auf, was wir tun. Und wenn das nicht in Ordnung ist, bitte klopft uns auf die Finger. Das ist ein Merkmal einer gesunden Gemeindeleitung. Hallo? Wenn wir die Wege Gottes kennen, dann sehen wir Dinge, wie Gott sie sieht, wir bewerten Dinge und wir handeln entsprechend, wie Gott handeln würde. Weil wie Jesus, er hat getan, was er den Vater tun sah. Und wir sehen Jesus in seiner Art auf Bosheit, auf Täuschung, Intrige und Machenschaften zu reagieren bei den Pharisäern. Und wir sagen, das ist mein Jesus und so will ich werden. Ja, aber das wird uns in Probleme bringen, sicher. Aber die Probleme, die wir bekommen, wenn wir das nicht wählen, sind viel größer. Wir sehen immer nur, was es uns kostet, gehorsam zu sein. Lass uns einmal schauen, was es uns kostet, nicht gehorsam zu sein. Klar haben wir Probleme mit Menschen, die anmaßend sind, die frech sind, die stolz sind, die Rebellion sind. Klar haben wir mit denen Probleme. Jesus hatte mit denen Probleme, wir sind seine Nachfolger. Der Jünger ist nicht über den Meister, hat er gesagt. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch auch hassen. Von bestimmten Menschen, die sich nicht der Ordnung Gottes unterwerfen wollen, gehasst zu werden, ist ein normales Kennzeichen eines Jüngers Jesu. Amen. Das gehört dazu. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Das ist, was Paulus im Heiligen Geist uns verspricht. Und wir müssen nicht beten, dass Gott dieses Versprechen einhält. Wir müssen einfach nur tun, was er sagt. Wir müssen auch nicht sagen, bitte verfolgt mich, ich will gerecht sein. Wir müssen einfach nur tun, was die Bibel sagt. Lieben, was Gott liebt. Und hassen, was Gott hasst. Einfach nur das tun. Und ich sage dir, die Verfolgung ist garantiert. Musst du dir keine Sorgen machen, wo die bleibt. Die kommt. Weite Teile der christlichen Szene wünschen sich einen domestizierten Jesus. So wie diese drei Affen da aus Indien. Der eine hält sich die Ohren zu, der eine hält sich die Augen zu und der dritte hält sich den Mund zu. So einen Jesus wünschen die sich. Der soll uns segnen, aber soll bitte nicht hören, was wir reden. Er soll nicht sehen, was wir tun. Und er soll ja nicht seine Kommentare abgeben. Einfach nur einen liebevollen, netten Jesus. Ich sagte, das ist der St. Nikolaus, aber nicht der Jesus der Bibel. Das ist nicht der Jesus der Bibel. So der Weg aus selbstgemachter Religiosität hinein in die Wege Gottes kommt nur auf eine Art zustande. Indem Schritt für Schritt, und das ist ein Prozess, unsere falschen Vorstellungen, unsere falschen Motive, unsere falschen Absichten, unsere falschen Pläne für uns selber ins Licht gebracht werden und wir umkehren. Und das Licht Gottes sein strafendes Werk in uns tun kann und wir Licht werden. Das ist die einzige Möglichkeit. Und das ist ein Prozess. Und es ist immer wieder die Frage, bin ich bereit, mich dem Licht zu stellen? Bin ich bereit, mich zu demütigen? Bin ich bereit, zuzugeben, dass hier ich auf dem verkehrten Weg war? Oder muss ich am Ende unbedingt immer dastehen als der, der Recht hat? Der alles richtig gemacht hat? Der keine Fehler hat? Das ist die Frage. So, das Herz ist der Schlüssel für die Erkenntnis Gottes. Und morgen werde ich sehr deutlich auf diesen Punkt eingehen. Aber jetzt sind wir noch dabei, einfach zu schauen, was für Segnungen es hat und was es uns bringt, die Erkenntnis Gottes wirklich zu haben in unserem Leben. Lass uns weitere Schriftstellen anschauen. Sprüche 1. weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben alle meine Mahnung, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sättigen. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Und die Erkenntnis, die hier im Vers 29 gemeint ist, ist nicht irgendeine theoretische Erkenntnis. Es ist die Erkenntnis Gottes, denn du siehst hier, wie es verbunden ist mit der Furcht des Herrn. Sie haben die Erkenntnis Gottes gehasst und sie haben die Furcht des Herrn nicht erwählt. Das ist ein Zusammenhang zwischen Erkenntnis Gottes und Furcht des Herrn. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Nur religiöse Imitate. Und die sind voller Fluch und voller Verderben. Erst Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und hier haben wir eine Aufzählung von zwei Dingen, die in Abhängigkeit sind. Das zweite beschreibt oder ist eine nähere Erklärung, eine nähere Beschreibung des ersten. Die Hilfe, die Gott anbietet, kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Gott bietet Hilfe an. Und diese Hilfe kommt zustande, wenn wir die Wahrheit erkennen. So, was es heißt hier, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Wahrheit ist er selbst. Wahrheit ist sein Wesen. Wahrheit ist sein Charakter. 2. Petrus, Kapitel 2. Eben haben wir die Rettung und die Hilfe Gottes. Hier, 2. Petrus spricht von der Reinigung. 2. Petrus 2, Vers 20. Wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Die Welt bringt Dinge in unser Leben, die uns beflecken. Und wir entfliehen der Befleckung durch Erkenntnis des Herrn. Wir entfliehen der Befleckung durch die Erkenntnis des Herrn. Gerade bevor ich kam, ein junger Mann schreibt mir eine E-Mail und sagt, er ist ganz verwirrt und er hat so viele verschiedene Meinungen zu seiner Frage und es geht ihm um einen bestimmten christlichen Interpreten und Sänger und ob der in Ordnung ist und ob man den mit gutem Gewissen hören dürfte oder nicht oder ob das eher unter weltlich einzustufen ist und er weiß überhaupt nicht und er hat so viele Leute gefragt und alle haben ihm irgendwas Verschiedenes gesagt und jetzt will er von mir wissen. Und gib mir den Link und ich kann mir diesen Sänger dann anschauen auf YouTube und dann soll ich ihm sagen, top oder hopp oder... Ich hatte noch nicht Gelegenheit zu antworten, aber wenn ich antworte, was werde ich ihm schreiben? Ich sage, pass auf, ich sage nichts zu diesem Sänger und auch nicht zu den nächsten 10, die du mich fragen würdest. Aber ich gebe dir eine Hilfe, dass du nie wieder solche E-Mails schreiben musst. Such Gott, lerne Gott kennen, sieh die Heiligkeit Gottes, lerne im Geist zu leben, lerne Kontakt zu haben mit dem Heiligen Geist, der in dir ist. Die Salbung ist in dir und wird dich alles lehren. So bete Gott an, sieh ihn, sieh seine Reinheit, seine Heiligkeit, seine Schönheit, sei voll des Geistes und dann mach deinen Lieblingssänger an und schau, was passiert in dir. Und wenn der Heilige Geist sagt, Halleluja, Ehre sei Gott. Vielleicht sagt er es nicht mit Worten, aber es ist eine Atmosphäre. Oder er sagt bei mir immer, schnell ausmachen, sofort ausmachen. Der Heilige Geist in dir lehrt dich, in alle Wahrheit zu kommen. Er hat eine Meinung. Und er kann sagen, diese Salbung ist verunreinigt und diese Salbung wird dein Leben beflecken. Oder er kann sagen, nähre dich aus dieser Quelle und es wird dir guttun. Es wird dir helfen, näher zu Gott zu kommen. Es wird dir helfen, Gott mehr kennenzulernen, ihm mehr zu verherrlichen in deinem Leben. Befleckungen der Welt entfliehen wir, nicht durch irgendwelche Listen, die sind alle zu meiden. Diese Filme sollte ein Christ sich nicht anschauen, diese Bands sind nicht gut, aber jene sind gut. Nein, weil wenn wir solche Listen machen würden, wir bräuchten einen Vollzeitler, der jede Woche diese Liste überarbeitet, weil jede Woche entdecken wir neuen Müll. Und vielleicht welche auf der Negativliste tun Buße und lassen sich reinigen. Und dann müssen sie von der Minusliste auf die Positive. Also ist viel zu viel Arbeit. Aber wenn man Gott kennenlernt und seinen Geschmack kennenlernt, wenn wir sagen, Gott, gib mir ein Herz, das liebt, was du liebst. Das hasst, was du hasst. Das ist eine meiner Lieblingsschriftstellen über Jesus. In fast alle meine Predigten kommt es vor, egal wie der Zusammenhang ist. Hebräer 1, Vers 8. Du hast Gerechtigkeit geliebt. Über Jesus heißt es. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott dich gesalbt mit Freude mehr als alle anderen. Vor allen anderen. Der Grund der Freude Jesu war Herzensübereinstimmung mit dem Vater. Der Vater liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Und Jesus hatte dasselbe. Und darum war diese Verbindung da. Darum war dieses Zeugnis, ich gefalle Gott. Was ich tue, was ich wähle, was ich entscheide, das ist Gott wohlgefällig. Wenn Gott sagt, ich hasse diese Art der Pharisäer, Jesus hat nicht gesagt, aber Papa, wollen wir nicht doch mal lieb sein? Nein. Jesus war in völliger Übereinstimmung. Und Jesus hat gewusst, das ist die Art von Liebe, die einzige Chance birgt, dass diese Leute umkehren. Weil wenn man einen Pharisäer konfrontiert und die Motive seines Herzens offenbar macht und ihn scharf zurechtweist, und das ist die apostolische Anweisung, scharf zurechtweisen, damit sie im Glauben gesund werden. Was passiert bei einem Pharisäer, wenn er scharf zurechtgewiesen wird? Mordgedanken kommen hoch in seinem Herzen. Zorn ist der Anfang von Mord. Jesus sagt, wenn dein Bruder zürnst, das ist identisch mit Mord. Das ist eine Kategorie. Der Unterschied ist nicht die Art, der Unterschied ist nur das Ausmaß. Und wenn du einen Pharisäer scharf zurechtweist und konfrontierst, was passiert? Ärger, Zorn, Bosheit steigt auf in seinem Herzen. Und das kann so massiv werden, dass er zu den unsinnigsten Methoden und Maßnahmen kommt. Und da ist die Chance, dass er aufwacht und sagt, wie kann es sein, ich bete den Gott der Liebe an und ich telefoniere rum und hetze die halbe Gemeinde auf. Wie passt das zusammen? Das Licht Gottes konfrontiert ihn mit seiner eigenen Bosheit, damit vielleicht, ich habe selten Fälle gesehen, aber ich habe schon Fälle gesehen, wo solche Menschen zusammenbrechen und sagen, meine Güte, das ist alles eine Täuschung. Mein Glaube ist total unecht. Ich gebe vor, Gott zu dienen und in Wirklichkeit diene ich nur mir selbst. Ich habe das gesehen, aber solche Fälle sind selten. Aber wenn sie überhaupt passieren, dann nur, wenn Menschen mit der eigenen Bosheit ihres Herzens konfrontiert werden. Das ist die einzige Chance. Und darum ist das Liebe, wenn Jesus zu diesen Leuten sagt, ihr Heuchler, Otterngezücht. Und sie kommen zusammen und sie beratschlagen, wie sie ihn umbringen können. Da könnte hier einer auf die Idee kommen. Was hat dieser Mann Böses getan, außer uns die Wahrheit gesagt? Weswegen sind wir so in Rage und wollen den umbringen? Der Mann ist ein Wohltäter. Warum sind wir so gegen ihn? Nur weil er uns die Wahrheit gesagt hat. Aha, also wir sind solche, die nicht die Wahrheit vertragen können. Ja, wenn wir den Gott der Wahrheit anbeten und nicht die Wahrheit vertragen können, was für einen Glauben haben wir da eigentlich? Und sie haben eine Chance, eine kleine, aber sie haben eine Chance, umzukehren. So, das ist Liebe. Jesus war nicht an manchen Stellen lieb und dann bei den Pharisäern war er nicht lieb. Vergiss diese Theorie. Jesus war immer Liebe. Gott ist Liebe. Aber die Liebe hat verschiedene Ausdrucksformen. Und die Liebe einem schwachen, stolpernden, irrenden Gemeindemitglied gegenüber sieht ganz anders aus als jemand, der frech daherkommt, der manipuliert und der zaubert und Intrigen schmiedet. Vollständig anders. Aber beides ist Liebe. Beides ist Liebe. Jetzt bin ich nochmal zu diesem Punkt gekommen, der gar nicht auf meinem Konzept stand. Aber der Heilige Geist führt. So, wenn wir den Herrn erkennen, dann entfliehen wir der Befleckung der Welt. Manchmal, ich argumentiere mit Menschen oder sie kommen dann und argumentieren mit mir wegen bestimmter Aussagen, die ich mache, meinetwegen über Filme. Hatten wir da letzten Sommer Twilight, ja, bei Jugendmeeting, oh, da gab es aber ein Hallo. Und sie kämpfen um ihr Recht, sich dämonische Filme anzuschauen. Und ich sage, weißt du was, wenn du Gott kennenlernst, willst du nicht mehr und kannst du nicht mehr solche Filme dir anschauen. Das ist unmöglich. Der einzige Grund, warum du mit halbwegs gutem Gewissen dir das anschauen kannst, weil du die Heiligkeit Gottes überhaupt nicht kennst. Das ist der Grund. So, lass uns nicht diskutieren. Such Gott. Sag, Herr, ich will dich kennenlernen. Ich will deinen Geschmack haben. Und dann weißt du, was Gott über Vampirfilme denkt. Und was ein Christ mit Vampirfilmen zu tun hat. Das ist Thema fertig, ausdiskutiert. Den Befleckungen der Welt entkommen. Nicht durch Regeln, nicht durch eine Liste, sondern durch Freundschaft mit Gott. Das ist der Weg. Leben. Das ist eines der schönsten Worte in der Bibel. Leben. Und wenn Gott von Leben spricht, das ist was total anderes, als wir unter Leben verstehen. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Leben und überfließendes Leben zu bringen, volle Genüge. Und wenn Jesus von Leben spricht, dann meint er sein Leben, seine Art von Leben. Und es gibt verschiedene Dimensionen oder verschiedene Arten von Leben. Dein Hamster hat eine Form von Leben. Ja, dein Kaktus hat auch eine Form von Leben, aber wesentlich niedriger als dein Hamster. Dein Hamster hat Dimensionen des Lebens, die dein Kaktus nicht hat. Menschen haben eine Form des Lebens. Engel haben eine Form des Lebens, die weit höher ist als die der Menschen. Die höchste Form des Lebens hat Gott selbst. Und Jesus ist gekommen, um dieses Leben in uns einzupflanzen. Viele verstehen das nicht und schätzen das nicht und sie leben immer noch aus den alten Quellen, anstatt zu sagen, was mit mir passiert ist, ist wie mit einem Baum, der abgehauen ist und ein neuer Pfropf, ein neuer Reis ist eingepflanzt, eingepfropft und jetzt lerne ich aus diesem Neuen zu leben. In der Neuheit des Lebens zu wandeln. Und Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. So, wie kommt das Leben? Indem wir Gott erkennen. Erkenntnis Gottes öffnet die Schleusen und Leben aus Gott fließt in uns hinein. Das ist eine andere Art von Leben. Und die befähigt uns, Dinge zu tun, die wir ohne seine Kraft nicht tun können. Eines der gewaltigsten Merkmale des kraftvollen Überwinderlebens Gottes ist für mich seine Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Die Liebe rechnet das Böse nicht an. Das heißt nicht, sie ist blind oder nennt das Böse gut. Aber sie wird niemals erlauben, dass das Böse ihr Herz verändert und sie dann auf das Böse böse reagiert. Das bedeutet, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Gott bleibt positiv, Gott bleibt ermutigt, trotz all der Dinge, die seine Leute ihm tagtäglich bieten. Und mein Job ist, mit Gemeinden zu arbeiten, hier in Deutschland, jetzt komme ich gerade aus Kirgisistan. Und ihr Lieben, auf was für Ideen Gläubige kommen? Auf welche absurden Methoden und Ideen und Lehren und Praktiken, es bricht einem das Herz. Man denkt, ja, wann wollt ihr anfangen, Gott kennenzulernen? Wann wollt ihr anfangen, dieses Buch ernst zu nehmen? Wann wollt ihr anfangen, eure Gedanken zu sortieren und die Dinge, die mit diesem Buch nicht übereinstimmen, auf den Müllhaufen zu schmeißen? So viel Durcheinander, so viel Chaos. So viele absurde Ideen und Praktiken aus einem einzigen Grund, weil man Gott nicht wirklich kennt. Aus einem einzigen Grund. Aber wenn wir ihn kennen, strömt Leben in uns. Und wir müssen auf Böses nicht böse reagieren. Wir müssen uns nicht rächen. Wir müssen uns nicht durchsetzen. Wir müssen nicht zulassen, dass unser Herz sich verfinstert und dass wir negativ werden, sondern wir können positiv bleiben. Weil wir haben das Buch gelesen bis zum Ende und das Ende ist herrlich. Egal was jetzt passiert, egal was morgen passiert, das Ende wird gewaltig sein. Das Ende steht fest. Er wird kommen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Wie heißt es also wunderbar? Kommt mir gerade diese herrliche Stelle, Jesaja. Ich hoffe, dass ich sie finde. Ich habe eine neue Bibel, darüber freue ich mich, aber der Text ist anders gesetzt und alles ist anders und du findest nichts mehr. Meine alten Merksprüche rechts unten und all das funktioniert nicht mehr. Ich hab's. Jesaja 11. Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Das redet über das, was wir das tausendjährige Reich nennen. Christus regiert buchstäblich auf der Erde, hat sein Hauptquartier, sein Office in Jerusalem. Mit Straße, Hausnummer, Telefon, Fax und E-Mail und allem drum und dran. Eine physische, sichtbare Adresse und da regiert er. Da ist sein Büro. Sein Regierungssitz. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn, alle reißen sich mächtig zusammen. Nein, falsch. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein. Wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Siehst du, die Erkenntnis des Herrn bringt einen neuen Lebensstil. Man wird nichts Böses mehr tun. Warum? Weil sie Gott vollständig klar sehen, wie er ist. Und weil sie wissen, dieses oder jenes passt nicht zu ihm. Ich will ihn erfreuen, ich will ihm die Ehre geben. Und deswegen halte ich mich von diesen Dingen, die früher mein Leben gekennzeichnet haben. Ich halte mich von diesen Dingen fern. Das Land wird voll von Erkenntnis. Wo wir jetzt sind, Gott ringt darum, dass in uns Erkenntnis des Herrn Bahn bricht. Und wenn es in uns geschieht, wird es in der Gemeinde geschehen. Und erst wenn es in der Gemeinde geschieht und die Gemeinde in diese völlige Harmonie mit dem Heiligen Geist gekommen ist, dann wird Christus kommen und dann wird seine Herrschaft auf der Erde aufgerichtet. Also es beginnt mit uns. Wenn wir nicht unser Herz geben, wenn wir nicht in einem Prozess der Reinigung sind, wenn wir nicht in mehr Klarheit, in mehr Wahrheit, in mehr Echtheit, in mehr Heiligkeit kommen, in mehr Reinheit kommen, hat die Gemeinde keine Chance. Und wenn die Gemeinde nicht vorwärts kommt mit der Erkenntnis des Herrn, es kann nicht in die Welt kommen. Wir erwarten und beschleunigen das Kommen des Herrn. Ich kenne fast keine Gemeinde, in der diese Sicht lebt. Der Hauptgrund, warum wir hier sind, den König zurückzubringen. Ich kenne fast keine Gemeinde. Aber das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Mehr und mehr werden Gläubige und werden Gemeinden das Anklopfen des Heiligen Geistes verstehen und sagen, ihr seid nicht hier, um von 50 auf 100 zu wachsen oder von 100 auf 500 oder von 1000 auf 10.000. Ihr seid hier, um da drin Veränderung zu erleben, um dadurch Bahn zu machen für den König. Das ist eure Aufgabe. Wachstum ist dann nebenbei unaufhaltsam. Es ist ein nicht zu verhinderndes Nebenprodukt. Unser Ziel ist nicht zahlenmäßiges Wachstum, unser Ziel ist die Herrschaft Christi. In der Elberfelder, immer wenn das Königreich Gottes erwähnt ist, dann findest du eine Fußnote, die Königsherrschaft. Und die beginnt in meinem Herzen und in deinem Herzen. Da beginnt sie. So, Erkenntnis des Herrn ist die entscheidende Kraft, die unseren Lebensstil, die Art und Weise, wie wir reden, wie wir planen, wie wir handeln, wie wir uns benehmen, wie wir Beziehungen haben, verändert. Erkenntnis des Herrn. Man wird nichts Böses mehr tun, denn das Land wird voll sein von Erkenntnis des Herrn. Und eine Gemeinde, die lernt, mit Gott zusammenzuarbeiten, sagt, wir kämpfen, dass Bahn gemacht wird für die Erkenntnis Gottes. Dafür kämpfen wir. Und in diesem Kampf treffen wir auf Festungen, Bollwerke, satanische Höhen, die der Teufel installiert hat in der Gemeinde. Zauberei. In so vielen Gemeinden ist Zauberei. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn das Licht Gottes kommt und wenn die Leiterschaft Mut bekommt und diese Dinge raustut aus der Gemeinde, ist ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. Zauberei ist eine massive Festung des Feindes. Und Zauberei, bitte verstehe nicht, da sitzen irgendwelche Leute zu Hause und opfern irgendwelche Hühnchen unter irgendeinem Busch oder so etwas. Zauberei ist eine das Ergreifen einer nicht von Gott gegebenen Autorität, um seine eigenen Ziele durchzusetzen. Und wer das im Herzen hat und dann betet, ist in charismatische Witchcraft. Das ist Zauberei. So, wir brauchen ein bisschen Klarheit und müssen nicht immer so komische Begriffe haben und denken, Zauberei, nein, in Afrika, bitteschön. In vielen Gemeinden begegne ich Zauberei, in vielen Gemeinden. Und es ist eine Kraft, die gerichtet ist gegen die Autorität der Leiterschaft. Aber Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja. Und wenn das Licht Gottes kommt, wird Zauberei Zauberei genannt und Menschen werden zur Buße gerufen. Und wenn sie nicht Buße tun, dann ist da die Tür. Und sie dürfen wiederkommen, wenn sie Buße getan haben. Solange sie in dieser Haltung sind, bitte, wir brauchen das nicht. Danke. Das ist die Liebe Gottes. Weil wenn Menschen sich anmaßen, geistliche Kraft zu benutzen, um den Kurs der Gemeinde umzubiegen, das ist Gott ein Gräuel. Gott ein Gräuel. Hört ihr mich alle hier, ja? Wir müssen seinen Geschmack haben. Wir müssen seine Bewertung haben. Wir müssen rauskommen aus diesem humanistischen, na, der andere will doch auch nur Jesus. Ja, wenn er Jesus will, dann hier ist das Buch. Da ist der Kurs, da ist der Weg. Und wer keine Autorität hat zu leiten, hat nicht das Recht, eine Leiterschaft beiseite zu fegen und zu sagen, ich weiß besser, was der Kurs der Gemeinde ist. Das gibt es nicht. Miriam hat viele gute Argumente gehabt. Ja, hat denn nur Mose den Heiligen Geist? Eine Leiterschaft ist korrigierbar und ansprechbar. Aber etwas wird nicht verhandelt. Haben Sie das Recht zu leiten? Das wird nicht verhandelt. Hallo. Wenn sie Fehler gemacht hat, muss sie dafür gerade stehen. Und Paulus sagt, Wenn Älteste sündigen, sollen sie zurechtgewiesen werden vor allen, damit auch die anderen sich fürchten. Das ist auch so ein Punkt, wo wir einen zahmen Jesus haben möchten. Wir glauben, es ist extrem lieblos und hinterlässt tiefe seelische Wunden, wenn man Menschen öffentlich konfrontiert. Jesus hat es getan, die Apostel haben es getan. Aber ich habe festgestellt, die Menschen möchten einen anderen Jesus haben. Einmal war ich in einer Gemeinde und da war ein Jugendleiter, sehr begabt, sehr gesalbt. Aber da war ein Ehrgeiz in seinem Herzen, die Sache zu übernehmen, ein krankhafter Ehrgeiz nach Macht. Und ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gewarnt und ich habe ihn ermahnt und er wollte auf nichts hören. Und dann habe ich gespürt, jetzt ist das Nächste dran. Und im Gottesdienst, in der Predigt, an der richtigen Stelle, ich wusste genau, wann die Stelle kommt, Heiliger Geist hat mir das gegeben am Morgen in der Vorbereitung. Und dann kam die Passage, geistliche Power zu suchen ohne Heiligung, ohne Reinheit des Herzens, ist sehr gefährlich. Und dann wiederholte ich diesen Satz und sage, Boris, hörst du, was ich sage? Er hieß Boris. Boris, hörst du, was ich sage? Geistliche Power zu suchen ohne Reinheit des Herzens ist extrem gefährlich. Ich habe ihm nichts anderes gesagt, als was ich der Gemeinde gesagt habe. Mit dem Unterschied, dass ich ihn mit Namen erwähnt habe. Ich habe ihn nicht niedergemacht, ich habe nicht ihm den Glauben zerstört, ich habe nicht gesagt, er ist ganz böse und ganz fies oder ihn verurteilt. Ich habe ein geistliches Prinzip auf seine Person angewandt. Es hat viel extremere Dinge getan. Und dann ging das Telefon. Wie kannst du so lieblos sein mit unserem Boris? Der hat das wirklich nicht verdient. Und Menschen haben sich empört darüber, wie das sein kann, dass der liebe Boris vor der Gemeinde mit diesem Wort angesprochen wurde. Die Predigt ist doch zur Erbauung. Die dient doch nicht dazu, Menschen zu konfrontieren. Ja, das ist vielleicht eine Vorstellung vom Predigt, aber das ist nicht die Vorstellung von Paulus. Paulus schreibt Briefe an Gemeinden und er sagt, sorgt dafür, dass dieser Brief vorgelesen wird vor der ganzen Gemeinde. Und in diesem Brief findest du Passagen, wo Menschen mit Namen angesprochen werden. Zum Beispiel zwei Schwestern werden angesprochen und sagen, ihr lieben beiden, jetzt ist fertig mit dem Zickenkrieg, ihr hört jetzt auf. Jetzt ist Schluss, fertig mit dieser Zankerei. Und er nennt sie mit Namen. Nun stell dir mal vor, das wird am Sonntag vorgelesen. Hier haben wir einen Brief von Paulus. Oh, wunderbar, Paulus, jetzt werden wir alle erbaut. Schön. Und dann kommt die Passage, wo dein Name genannt wird. Vor allen. Du hast wahrscheinlich das Gefühl, du möchtest Paulus an die Gurgel gehen. Aber wenn du zur Besinnung kommst, weißt du, er handelt in der Liebe Gottes. So, wir brauchen das unverfälschte Bild von Jesus und von seiner Liebe. Menschliche Liebe, die sich nicht traut zu handeln, wie Jesus gehandelt hätte, nützt uns kein bisschen, hilft uns kein Zentimeter weiter. Versteht ihr das? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ausstrecken nach der Erkenntnis Gottes. Reife, Mündigkeit, nächster Punkt. In diesem wunderbaren Gebet, auf das ich jetzt nicht weiter eingewerse, Kolosser 1, 9, folgende, heißt es im Vers 10, um des Herrn, also erfüllt zu sein mit Erkenntnis seines Willens, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wir wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Also Wachstum, geistliche Reife kommt durch zunehmende Erkenntnis Gottes. Epheser 4. Ich Ich lese einmal die ganze Passage. Und er hat die einen, ab Vers 11, als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Da geht's hin. Und da werden wir hinkommen. Und die Einheit des Glaubens kommt nicht durch irgendwelche Besprechungen oder Papiere oder Formeln, auf die wir uns einigen, auf irgendwelche Kompromisse, sondern die Einheit des Glaubens wird kommen, indem jeder diesen Dienst, den Gott der Gemeinde gibt, den Dienst der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer annimmt und sich dadurch verändern lässt. Dadurch kommen wir in die Erkenntnis des Sohnes Gottes und dadurch auch in die Reife. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. So Paulus geht davon aus, es gibt Betrügerei von Menschen im Volke Gottes, in der Gemeinde. Listig ersonnener Irrtum. Das hat alles etwas mit Begierden zu tun und dass man Gott nicht an die Begierden des Herzens heranlässt, Macht zu haben, Einfluss zu haben, zu herrschen, seinen Willen durchzusetzen. Das ist ein Grund, Übel im Herzen des Menschen, in deinem und in meinem Herzen. Und entweder wir lassen Gott daran, dann sind wir keine Gefahr für uns und für die anderen. Oder wir sind in Selbstgerechtigkeit und sagen, solche Strebungen sind mir völlig fern. Also niemals im Leben würde ich wünschen, Macht zu haben, Einfluss zu haben. Wer so redet, kennt nicht die Sicht Gottes vom Herzen des Menschen. Im Herzen des Menschen ist Bosheit, Mord, Unreinheit, alles Mögliche, ein ganzes Sammelsurium. Und bevor Gott anfing, mir zu zeigen aus dem Wort und dann live im Leben über mein Herz, habe ich gedacht, wenn Jesus sagt, also das ist im Herzen des Menschen, Ehebruch, Unzucht, Mord, dies und das und jenes. Ich habe so gedacht, er schaut über die Menschheit, da ist der Unzüchtige, da ist der Mörder, da ist der Lügner und dann fasst er das alles irgendwie so zusammen und macht so ein philosophisches Gebilde, das Herz. Nein, es ist alles möglich, es ist alles in unserem eigenen Herzen. Und wir wissen über unser Herz nur das, was Gott uns offenbart. Deswegen ist das völliger Schwachsinn zu sagen, du, ich habe mein Herz geprüft, davon, was du da redest, ist nichts in meinem Herzen. Wir sind nicht aufgefordert, unser Herz zu prüfen, wir sind aufgefordert, Gott unser Herz hinzuhalten und zu sagen, Herr, prüfe du mein Herz. Prüfe du mein Herz. Zeige du mir, wie ich es meine. Wir können Menschen auf den Mond schießen, aber nicht unser eigenes Herz erkennen. Wir wissen nicht, was in unserem Herzen ist. Und die größte Täuschung, die der Mensch hat, ist die Täuschung über sein eigenes Herz. Das Herz des Menschen ist trügerisch. Wer kennt sich mit ihm aus? Aber der Herr ist es, der das Herz erforscht. Listig ersonnener Irrtum. Menschen benutzen religiöse Phrasen, um ihre Gelüste nach Herrschaft zu kaschieren. Und was ist die Antwort? Die Antwort ist, Gott kennenzulernen und dann in der christusgemäßen Weise zu reagieren. Die Wahrheit reden in Liebe. Reden, nicht denken. Reden. Die Wahrheit in Liebe reden. Nicht die Wahrheit ohne Liebe und nicht die Liebe ohne Wahrheit, sondern die Wahrheit in Liebe reden. Das ist der Weg Gottes. Und wir nennen Sünde im Gespräch, wie Gott sie nennt. Wir sagen nicht, ja, weißt du hast da so ein kleines Problem. Sondern ich sehe deine Ambitionen zu herrschen. Bring das ans Kreuz. Lass dich davon befreien. Wir nennen die Dinge, wie Gott sie nennt. Wir reden die Wahrheit in Liebe. Und wenn du mal einem Zauberer gesagt hast, dass er zauberst, dann weißt du, wovon ich spreche. Du kannst einem Zauberer alles sagen, nur nicht eines, dass er zaubert. Du kannst einem manipulierenden Menschen alles sagen, nur das eine nicht, dass er manipuliert. Du darfst ihm alles sagen, er wird Fehler einräumen an allen Fronten. Aber wenn du diesen Punkt ansprichst, boom, dann geht die Bombe hoch. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe viele Male diesen unangenehmen Job tun müssen und Menschen konfrontieren. Und ich habe auch die Lust, lieber zu Hause zu bleiben, weil sowas liebt man nicht. Und man hat tagelang und manchmal wochenlang zu tun, hinterher noch sich zu schützen gegen diese Flüche. Ich sage dir, Zauberei in der Gemeinde ist kein kleines Problem. Und ich habe manche Diener Gottes und Älteste und Prediger gesehen, die nicht wussten, dass gegen sie gezaubert wurden und sie kamen unter eine Decke und sie kamen unter etwas. Aber die Waffen, die Gott uns gegeben hat, sind mächtig im Dienste Gottes zu zerstören. Festungen. Wir zerstören diese Bollwerke. Wir zerstören diese Dinge, die da aufgebaut werden gegen die Erkenntnis Gottes. Jesus ist gekommen, die Werke des Feindes zu zerstören. Wir sind nicht passiv, wir sind nicht hilflos. Oh, da sind ein paar Zauberer unterwegs. Halleluja, wir sind im Heiligen Geist unterwegs. Aber wir wollen nicht blind sein und sagen, alles ist nett, sondern wir wollen Dinge klar benennen. Und im Laufe der Jahre habe ich so einiges gesehen an Zauberei und was da so läuft. So, wenn wir Gott erkennen, wenn wir die Erkenntnis des Sohnes Gottes gewinnen, kommen wir in die Reife und wir kommen in die Mündigkeit. Wir sind nicht länger unmündig und wir können unterscheiden. Wir können falsche Lehre unterscheiden. Wir können falsche Salbungen unterscheiden. Wir können negative Einflüsse unterscheiden. Wir können diese Dinge unterscheiden. Und können uns von diesen Dingen verabschieden. Halleluja. Das ist so notwendig. Wenn das Volk Gottes in Europa etwas braucht in dieser Stunde, dann ist es geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Das wird das Einzige sein, was uns schützt vor der Verführung, die flächendeckend angesetzt ist und die wie eine Tsunamiwelle heranbraust gegen das Volk Gottes. Die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, ist, Dinge zu sehen mit dem Auge Gottes und sie dann zu benennen und sie rauszuhalten und rauszutun aus der Gemeinde. Das ist die einzige Chance. Und viele sehen da keinen Bedarf und haben kein Bedürfnis, Unterscheidung und Mündigkeit zu entwickeln. Aber die Not ist groß. Okay, nehmen wir noch einen Punkt noch dazu. Das sind alles Punkte, die uns Motivation geben, die uns Mut machen, Gott wirklich kennenzulernen. Und dann morgen geht es dann weiter, wie das praktisch aussieht und was das mit unserem Herzen zu tun hat. Ein gewaltiger Segen, der kommt aus der Erkenntnis Gottes, ist eine Bereitschaft, Opfer zu bringen. Wenn wir ihn sehen, wenn wir sehen, wie wunderbar er ist, wie herrlich er ist und was es bedeutet, mit ihm stehen zu dürfen und zu ihm halten zu dürfen und ihn nicht zu verleugnen. Und zu wissen, er freut sich, wenn wir, genauso wie er, treue Zeugen der Wahrheit sind. Jesus, der treue Zeuge. Er war ein treuer Zeuge der Wahrheit. Als es im Verhör darum ging, bist du der Christus? Hätte sagen können, ja, also jetzt, wo die Folter droht und muss ich doch sagen, also das war ein bisschen zu vollmundig und wir sind alle und das war jetzt nicht so gemeint, es kam falsch rüber. Er hätte leicht sich von diesem Anspruch, er ist der Christus, er ist der Sohn Gottes, er kennt Gott, er kommt von Gott und sie kommen vom Teufel. Er hätte leicht diesen Anspruch relativieren können, um seine Haut zu retten. Aber Jesus kam nicht, seine Haut zu retten, sein Leben zu retten. Er kam, um uns zu retten. Und dafür musste er sich opfern. Und er hat sich geopfert, indem er zur Wahrheit stand. Er war der treue Zeuge. Und indem er zur Wahrheit gestanden hat, hat er die anderen zur Weißglut getrieben. Und sie haben mit ihm gemacht, was Gott zuvor beschlossen hat, was sie mit ihm tun würden. So, das Stehen zur Wahrheit war notwendig, damit sie ihn ans Kreuz nageln. Er ist der treue Zeuge. Und diese Gesinnung will der Heilige Geist in uns wirken. Und er wird es wirken. Wenn du liest, die Christen in Offenbarung, alle leben in einer Märtyrergesinnung. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt nicht, dass alle Märtyrer wurden, aber alle lebten in der Märtyrergesinnung. Was ist die Märtyrergesinnung? Ich liebe Gott mehr als alles und ich werde ihn nicht verraten. Und wenn die Alternative ist, verraten und meine Haut retten oder zu ihm stehen und sterben, ich habe schon entschieden. Ich werde Gott verherrlichen. Ich werde Gott ehren. Ich liebe nicht mein eigenes Leben bis in den Tod. Das ist das Ziel. Das ist, was der Heilige Geist hervorbringen will. Und ihr Lieben, das ist nicht ein Segen, der am Ende eines Segnungsgottesdienstes mit Handauflegen verteilt wird und dann haben wir es und fertig. Er muss gepredigt werden. Wir müssen die Schönheit sehen dieses Segens. Wir müssen es begehren und wir müssen sagen, Gott, ich erlaube dir in mir, das hervorzubringen. Und es wird viele Jahre dauern, bis diese Klarheit und diese Entschiedenheit in uns hervorkommt. Und dazu lädt der Heilige Geist uns heute ein. Und wir haben noch Zeit. Und darum ist heute diese Dringlichkeit des Heiligen Geistes an das Volk Gottes. Was wollt ihr? Wollt ihr zur Braut gehören oder wollt ihr zur Hure gehören? Wollt ihr Verräter sein oder wollt ihr treue Zeugen der Wahrheit sein? Wählt, was ihr wollt und lasst euch vorbereiten. Und dann gehen wir durch viele Tests und Prüfungen. Und nachdem wir kleinere Herausforderungen und Tests bestanden haben, haben wir uns qualifiziert für größere, die uns mehr kosten werden. Und nachdem wir auf diesem Level uns etabliert haben, haben wir uns qualifiziert für noch größere Tests und Prüfungen und Herausforderungen. Und das wird Jahre dauern. So etwas kommt nicht über Nacht. Es ist nicht eine Entscheidung und zack, Gott gibt es und dann haben wir es. Aber das Christsein, das am Ende triumphieren wird, ist ein Christsein, das Christus mehr liebt als das eigene Leben. Das ist das Christsein, das siegen wird. Und deswegen ist mir vollkommen unwichtig, wie viele Leute heute das für begehrenswert und erstrebenswert und wichtig halten. Ich weiß, die Zeit arbeitet für diese Botschaft. Und in 5 Jahren wird diese Botschaft viel, viel aktueller sein und wichtiger sein als heute. Du wirst sehen. Und mehr Menschen wachen auf und verstehen, dass normale Christsein, was wir unter normal verstehen, mit all der geduldeten Menschengefälligkeit und Menschenfurcht und Heuchelei und all diesen Dingen, das ist Lichtjahre entfernt von Gottes Standard. Und wir müssen umkehren zur Wahrheit, zur Echtheit. Wir müssen umkehren zu einer wirklichen Hingabe Gottes. So, wenn wir ihn sehen, wie er den Vater geehrt hat, wie er gelebt hat, dann bewirkt das in uns etwas. Komm, wir gehen mal zum Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 12. Dort heißt es am Ende von Vers 1, Hebräer 12, Vers 1, lass uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Ausdauer ist gefragt. Wo kommt die Ausdauer her? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihn betrachten, welchen Widerspruch er von den Sündern erduldet hat. Stell mir vor, sie haben gesagt, du bist ein Dämon, du bist ein Bastard. Du kommst ja nicht mal aus einer legitimen Eheverbindung. Und was sie ihm alles gesagt haben. Sie haben ihn so beleidigt. Und er hat das alles ertragen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, weil er sagt, ich habe ein Ziel und ihr, die ihr gegen mich lästert, euch will ich erretten. Das ist die Liebe Gottes. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn wir das anschauen, wenn wir das uns vor Augen stellen, wenn wir das sehen in den Evangelien, die Evangelien sind Porträts von Jesus. Wenn wir das anschauen, kommt Kraft in uns. Wir sehen, was er erduldet hat, um uns zu erretten. Und wir bekommen Kraft, wir bekommen Ausdauer. Wir werden nicht ermüden und in unseren Seelen ermatten. So wiederum siehst du, es hat was mit Erkenntnis Gottes zu tun und das bewirkt etwas in uns. Ausdauer. Ausharren, nicht müde werden. Und in der Zeit des großen Abfalls werden viele müde werden. Und hier ist die Antwort Gottes, was wir tun können, um nicht müde zu werden. Wir müssen ihn sehen, ihn anschauen, sein Herz, seine Gesinnung, sein Verlangen. Ich will den Vater erfreuen. Ich lebe zum Wohlgefallen des Vaters. Und ich erfreue den Vater, wenn ich hier durchgehe. Ich erfreue den Vater, wenn ich Ungerechtigkeit erleide. Ihr Lieben, hier ist ein wichtiges Geheimnis, auch für euch als Leitung. Das ist Ermutigung, nicht Ermahnung. Die Vollmacht, Ungerechtigkeit zu konfrontieren und zu überwinden, kommt aus der Bereitschaft, für sich selbst Ungerechtigkeit zu ertragen. Wir verteidigen nicht uns selbst. Wir verteidigen nicht unseren guten Ruf oder so etwas. Aber wir stehen zu Jesus. Wir sind bereit, mit jedem Dreck beworfen zu werden. Niemals siehst du Paulus auftreten und sagen, was wagt ihr, den Gesalbten des Herrn anzutasten? Ich bin ein Apostel, habt ihr das vergessen? So richtige Töne gibt es da nicht. Er sagt, wir als Apostel, wir sind die Niedrigsten. Sie sind die Diener, sie tragen die Gemeinde. Aber wenn es um die Wahrheit geht, wenn es darum geht, was ist das Evangelium? Was ist Wahrheit? Dann konnte dieser Apostel mächtig auftreten. Könnte sagen, also pass auf, Freund, das ist ganz einfach. Das ist das Evangelium, was ich verkündigt habe. Und wenn irgendwer, egal wer, egal mit welchen Wundern, mit welcher übernatürlichen Manifestation, und sei es einem Engel und verliert da auch alle seine Schwungfedern, ist mir vollkommen egal. Es ist heute modern, Engelfedern zu sammeln, habe ich jetzt gelernt. Du kannst alle Engelfedern der Welt sammeln. Wenn du nicht Christus erkennst und in seinem Bild umgestaltet wirst, die ganze Kollektion von Engelsfedern wird dir nicht nützen. Du kannst säckeweise Goldstaub einheimsen und mit Diamanten vom Himmel säckeweise horten. Das wird dir alles nichts nützen. Wir brauchen keinen Goldstaub, wir brauchen keine Engelfedern. Wir müssen Christus sehen und sein Wesen schätzen und begehren und sagen, das muss in mir wachsen. Das ist es, was zählt. Nachher, wir werden auf Gold laufen. Wen interessiert der Goldstaub? Wir laufen auf Gold. Das ist der Alltag. So, wen interessiert Goldstaub? Und ich weiß, Vögel einmal im Jahr verlieren ihre Federn. Das nennt man die Mauser. Aber dass das bei Engeln auch so ist, das wäre mir ganz neu. Und dass wir da Engelsfedern sammeln sollen, ihr Lieben. Das sind doch alles Ablenkungen. Das ist doch nicht das Zentrum. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Amen. Und die Hauptsache ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Das ist die Hauptsache. Und wenn wir der Hauptsache nachgehen und der ganze Raum liegt ja von Diamanten, na meinetwegen, aber wir suchen nicht unterm Teppich nach Diamanten oder nach Goldstaub oder nach Öl oder nach Engelsfedern oder irgendwie sowas. Wir suchen Christus. Es ist so leicht, wenn man das Zentrum außer Augen verloren hat, das Volk Gottes zu unterhalten mit irgendwelchen Späßen. Es ist so leicht, sie auf irgendwelche Abwege zu bringen. Ihr Lieben, das Zentrum ist Christus. Es geht um ihn. Es geht darum, in seinem Bild verändert zu werden. Es geht darum, Demut zu lernen. Wir haben 35 Jahre oder 40 Jahre charismatische Bewegung und ich kenne 3 brauchbare Bücher über Demut. Und das sind alles sehr kleine Heftchen. Hast du mal geschaut, wie viele Bücher über Heilung wir haben? Über Befreiung, über Wohlstand oder Romane? Aber das, was Christus wirklich wichtig ist, ist uns nicht wichtig. Die Büchertische repräsentieren den Geschmack der Massen. Und da kommt drauf, was sich verkauft. Wenn wir alle schreiben, wo sind die Bücher für Demut? Wo sind die Bücher, die uns wirklich helfen, in das Bild Christi verwandelt zu werden? Die Büchertische würden in kürzester Zeit ganz anders aussehen. Die sind so, weil unser Geschmack so ist. Geh mal durch einen christlichen Katalog. Du schlägst die Hände über den Kopf zusammen. Das liebe Heiland, wo sind wir hingekommen? Da kannst du lernen, was wir noch von Harry Potter lernen können. Er ist ein Held, der Teamgeist und so ein Schwachsinn. Dass er gezaubert hat und damit Gott ein Greuel ist. Jeder, der in diesen Dingen operiert, ist Gott ein Greuel. Das ist uninteressant. Er ist ein Vorbild. Er ist ein Teamleiter. Und er dient seinen Leuten. Solchen Schwachsinn. Kannst du lesen. Weil wir alles haben wollen, aber nicht das Zentrum. Und irgendwer muss anfangen zu sagen, jetzt ist genug mit den Spielereien. Warum nicht wir? Warum nicht heute Abend? Was hindert uns? Wollen wir eine normale, charismatisch angehauchte Gemeinde sein, wie es die zu Tausenden gibt, die alle keinen Plan haben? Oder wollen wir sagen, wir wollen den Unterschied machen, wir wollen das Wahre, wir wollen das Echte, wir wollen Gott kennenlernen und ein Herz haben, das ihn liebt über alles. Wir werden bekommen, was wir beschließen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus. Also was wäre, wenn wir anfangen würden zu bitten? Wir bekommen eine klare Sicht über die Heiligkeit Gottes. Wir bekommen Demut. Und damit werden alle die, die in Stolz operieren, offenbar werden. Weil wenn das Licht scheint, wird die Dunkelheit ausgeleuchtet. Halleluja. Lass uns beten. Haben wir was zu beten heute Abend? Halleluja. 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 Herr, wir danken dir so sehr für diese gewaltige Berufung, dich kennenlernen zu dürfen, in das Bild eines Sohnes verwandelt werden zu dürfen, in tiefste Übereinstimmung mit dir zu kommen. Und wir sehen das als ein absolut kostbares, unverzichtbares Ziel an, dass wir lernen zu lieben, was du liebst. Und dass wir lernen zu hassen, was du hast. Vater, du lädst uns ein in diese Reise. einen Sohn, seine Schönheit, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit zu sehen, um in dasselbe Bild verwandelt zu werden. O Vater, was kann es Größeres geben? Was kann es Wichtigeres geben? Was kann es Schöneres geben? Wir wählen, woran du gefallen hast. Wir wählen, dich kennenzulernen, dich zu sehen, wie du bist, weil wir all diese Dinge, von denen wir gesprochen haben, so dringend nötig haben. Unterscheidung, Mut zur Wahrheit, Liebe zur Wahrheit, Ausdauer, Bereitschaft, Opfer zu bringen, Reinigung von der Befleckung der Welt. All diese Dinge haben wir so nötig. Und du bietest sie uns an. Du bietest sie uns an in der Offenbarung der Schönheit deines Sohnes. Und Vater, auch wenn wir nicht ermessen, was das bedeutet, wenn wir jetzt Ja sagen, wenn wir das erwählen, auch wenn wir das nicht abschätzen können, was das uns kosten wird, wie viel Demütigung, wie viel Zerbruch, wie viel Umkehr, auch wenn wir das nicht überschauen können. Wir sagen, ja, Vater, wir wollen, dass dein Sohn geehrt wird in unserem Leben, in dieser Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde werden, die die Fülle deines Sohnes manifestiert. Sein Wesen, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen mit den Schwachen und Strauchelnden und Notleidenden. Und seine Kühnheit und seine Stärke und seine Löwennatur gegen die Stolzen und die Zauberer. Und danke, dass beides heranwachsen wird, das Lamm und der Löwe. Und beides hat seine Berechtigung und beides wollen wir und beides begehren wir. Zieh uns, motiviere du uns, hilf uns, dass wir immer wieder diese Möglichkeiten uns vor Augen malen und sagen, da ist der Weg, da können wir wachsen, da können wir in die Mündigkeit kommen, da können wir stark werden, da können wir klar werden, da können wir Diener werden. O Herr, indem wir dich sehen und deine Nachahmer werden, wählen, woran du gefallen hast. Ich segne diese Gemeinde. Ich danke dir für dein gewaltiges Werk. Ich danke dir für das, was du getan hast in der kurzen Zeit, die ich überschauen kann. Ich danke dir und sage, Herr, geh du weiter. Offenbare jedes Hindernis. Reiß aus, was du nicht gepflanzt hast. Reiß aus in unseren Herzen falsche Wünsche, falsche Vorstellungen, falsche Erwartungen, falsche Sichtweisen in Bezug auf die Gemeinde und deine Pläne. Reiß du aus in unseren Herzen, richte zugrunde, zerstöre, brich ab und bau und pflanz in unseren Herzen, was dir gefällt und was Ewigkeitsbedeutung hat und was bleiben wird und was immer kostbarer werden wird in der kommenden Zeit. Baue und pflanze in uns, was dir Ehre macht. Wir danken dir so sehr, Vater. Wir danken dir. Halleluja. Und du hast uns gehört. Und wir sind in deiner Schule. Mehr als je zuvor. Und all die Dinge, die geschehen, geschehen, weil wir gebetet haben. Herr, lass das Bild deines Sohnes in uns hervorkommen. Und wir ehren dich dafür. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, danke, Vater, preisen dich. Du bist gut und das, was kommen wird, ist gut. Und wir werden es sehen, wir werden es sehen. Das Gute, das kommt, werden wir sehen, weil wir auf deiner Seite sind, weil wir mit dem gehen, was dir wichtig ist. Oh, Halleluja, wir danken dir so sehr. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Amen, 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 Amen.